Heute bei «Apropos» Gesundheitsinfluencer. Mit 26 bekommt Jasmin von Wartburg eine verheerende Diagnose, nämlich Brustkrebs. Eine aggressive Form von dem Krebs, die sich kaum behandeln lässt und sich rasch auf andere Regionen des Körpers ausbreitet. Eine Diagnose, die alles in ihrem Leben erschüttert.
Du bist so undiszipliniert. Das habe ich mir immer nach Abschluss meiner Brustkrebs-Akuttherapie selbst gesagt. Denn ich wollte mich eigentlich gesünder, präventiver ernähren, gesunde Routinen entwickeln und eben auch einen präventiven Lebensstil pflegen. Doch es fiel mir anfangs einfach so schwer. Ich war komplett überfordert.
Viele Betroffene fühlen sich in dem Moment von den Ärztinnen und Ärzten allein gelassen. Und genau da erreichen sie sogenannte Medfluencer. Influencer, die in den sozialen Medien erzählen, wie man mit schweren Krankheiten am besten umgehen soll und zum Teil ziemlich dubiose Tipps geben. Dennis Jeitzinner vom Ressort Leben hat sich in diese Szene eingedenkt. Und heute reden wir über das in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Dennis.
Hoi Mirja.
Dennis, die Diagnose von der Jasmin von Wartburg, die ist schon 13 Jahre her. Du hast vor kurzem mit ihr geredet. Wie geht es ihr heute?
Ja, es geht ihr auch relativ gut. Sie ist in der Therapie abgeschlossen. OP, Chemozyklen, hat verschiedene Kante, Bestrahlung und inzwischen offiziell krebsfrei. Und ich habe eigentlich so als sehr gesunde und so positive Person erlebt, mit mega viel Energie. Aber sie hat mir dann nachher noch erzählt, dass sie aber bis heute das chronische Fatigue-Syndrom hat. Es ist so ganz eine starke Erschöpfung, die viele haben, die Krebs haben. Und da muss sie sich immer zwischendrin erholen, wenn sie so einen Crash hat. Da ist man dann einfach wirklich total müde. Aber sie hat einfach so dank einer gesunden Ernährung und positiven Lebensstil hat sie das relativ gut im Griff. Und das andere ist noch, sie hat immer noch so eine Genmutation, die eben sie anfällig macht für den Krebs. Und das ist halt einfach immer noch im Hinterkopf, die Angst. Aber mit dem kannst du inzwischen relativ gut umgehen, weil du mit einer Psycho-Onkologin zusammenarbeitest. Das ist eine Psychologin, die speziell für Menschen mit Krebs spezialisiert ist. Genau.
Das heisst, der Krebs, der ist in ihrem Leben weiterhin ein Thema, aber sie hat heute einen Umgang damit. Damals, wenn wir jetzt zurückgehen, in November 2012, das ist die Zeit, wo Jasmin von Wartburg ihre Krebsdiagnose bekommt. Wie ist es ihr damals gegangen?
Ja, das war, glaube ich, einfach ein Riesenschock gewesen, gerade der Moment, als sie das erfahren hat, dass sie einen Brustkrebs hat. Sie hat gesagt, sie hat total den Boden unter den Füßen verloren und hat gemeint, sie müsste sterben. Das war so der erste Gedanke gewesen. Und was mir noch so ein bisschen eingefahren ist, hat mir erzählt, sie sei eigentlich schon fast ein Jahr vorher zum ersten Mal zum Doktor gegangen, hat einen Knoten in der Brust gemerkt und man hat sie eigentlich dann ein Jahr lang fast nicht richtig ernst genommen, gesagt, ja, du bist zu jung und das ist sicher nichts Bösartiges und mach dir keine Sorgen und das ist sicher einfach ein harmloser Knoten. Und dann ist aber dann eben mit der Biopsie, also was sie jetzt gewebt haben und nur nach 11 Monaten endlich wirklich für das müssen kämpfen, hat man dann gesehen, dass es doch etwas Bösartiges ist. Ja, und dann ist es eigentlich dann recht schnell dann plötzlich gegangen. Nach dem langen Warten ist es sofort mit der OP losgegangen, Chemozyklen und dann Bestrahlungen. Also es war wirklich so ein riesiger Marathon an Behandlungen gewesen. Sie gesagt, es sei krass gewesen, so von heute auf morgen ist man dann total gefangen in diesem Ding, aber er hat gleich so das Gefühl, man sei allein und verloren. Das ist noch so eine komische Diskrepanz. Einerseits ist man da voll drin und andererseits fühlt man sich aber auch verloren, ein bisschen allein gelassen. Man hat ganz viele Fragen, aber die Ärzte sind vielleicht nicht gerade immer da und helfen dem und können dem Antworten geben. Das war, ich glaube, eine sehr schwierige Zeit gewesen dann.
Von dem hat sie dir erzählt, was hat dir damals geholfen, mit dem umzugehen?
Sie hat mir erzählt, dass sie dann irgendwann hat angefangen, selber also ein bisschen sich zu informieren, was sie eben dann nicht so die Antworten hat bekommen, was sie gerne von den Ärzten und hat angefangen, Bücher lesen und hat sich auch angefangen, weiterbilden. Sie hat dann irgendwann auch gemerkt, dass ihre Ernährung gut tut. Also es war eigentlich so die Zeit nach Abschluss der Therapie, eigentlich krebsfrei dann geholt. Und alle denken, ja, jetzt ist alles gut. Aber ihr sind einfach ganz viele Symptome geblieben. Es hat irgendwie Schmerzen gehabt, Verdauungsprobleme, aber die extreme Fatigue, die Müdigkeit, einfach ganz viele so Symptome, wo eben nach der Therapie eigentlich, ist ihr das eigentlich gut gegangen, aber geblieben sind. Und das, ja, hättest du dann einfach gemerkt, die Ernährung tut ihr auch gut. Und da hat sie sich dann so wie immer mehr und mehr drin geschafft und eben weiter informiert, weitergebildet.
Mhm. Wie ist sie denn auf die Idee gekommen, was sie überhaupt selber machen kann?
Ja, wirklich vor allem in Büchern hat sie mir erzählt. Und Internet ist aber dann noch nicht so präsent gewesen, oder die Influencer, die man heute so kennt, das war noch nicht so verbreitet gewesen mit alternativen Methoden. Zumindest hat sie von dem noch nicht so viel mitbekommen. Und damals war das wirklich 2012, 2013 gewesen, ist das noch viel weniger gewesen wie heute. Und sie hat mir auch so mal noch so gesagt, zum Glück habe ich dazu mal nicht so viel von dem mitbekommen oder hat es noch nicht so viel Angebot gegeben, nicht so viele alternative Methoden, die man hätte können wählen können. Sonst hätte sie dann vielleicht auch so einen Weg eingeschlagen in der Zeit, in der sie eben so mega schlecht ist gegangen.
Heute, Dennis, gibt es ja bei den sozialen Medien zahlreiche so Profile, die genau da eigentlich ansetzen, nämlich sogenannte Medfluencer.
Ich hatte einen tollen Hausarzt an meiner Seite, der mir auch eine ganz wichtige Information gegeben hat, die ich unbedingt an alle Menschen, die mit so einer Krebsdiagnose daherkommen, weitergeben möchte.
Die wollen auf den ersten Blick Betroffene ermutigen, selber etwas zu machen, wenn sie schwer erkranken. Du hast dich auch mit dieser Szene auseinandergesetzt. Was sind das für Leute hinter diesem Profil?
Also mir sind eigentlich so zwei Arten von Profilen oder von so Gesundheitsinfluencer begegnet. Vielleicht kann man so grob sagen, also die einen sind so optisch die vom Fach. Die haben da so ein Stethoskop um den Hals oder irgendwie so eine Uniform. Oder
also Ärztinnen und Ärzte.
Ja, die einen sind irgendwie so Studentinnen. Zum Beispiel eine ist eine ganz bekannte in Deutschland, die nennt sich, glaube ich, Doc Alina oder so. Die ist aber Medizinstudentin und erzählt eigentlich so ein bisschen aus ihrem Alltag. Aber man merkt schon, dass es ein bisschen das Lifestyle-Ding geht. Also die reden schon so von Gesundheitsthemen und Krankheiten, aber die macht auch zum Beispiel Werbung für irgendwelche UV-Masken oder für irgendwelche Pülferli oder so. Es ist dann tatsächlich, wie man sich einen Influencer vorstellt, geht es auch ums Geld verdienen. Das ist ein bisschen eine heikle Sache, weil eben Ärztinnen und Ärzte dürfen ja eigentlich nicht Werbung machen für so Produkte. Aber es gibt eine Grauzone für Studentinnen.
Mhm. Das ist die eine Gruppe und dann gibt es aber auch noch eine zweite Gruppe, hast du gesagt?
Ja, die zweite Gruppe sind eigentlich so eher aber die Laien vielleicht, die nicht irgendwie vom Fach sind, einmal nicht in ein Studium oder so haben, aber der Vorteil, wenn man dem so sagen kann, ist, sie können wie mitfühlen. Die haben vielleicht selber oder viele von denen haben auch selber irgendwie eine schwere Krankheit hinter sich, eine chronische Krankheit oder Krebs. Und die erzählen dann von ihrer Krankheitsreise. Reise ist mir viel begegnet, das Wort Reise. Mhm. Die erzählen dann so, was sie so durchgemacht haben und erlebt haben und vielleicht auch, was ihnen geholfen hat. Und die teilen dann ihre Tipps teilen und aber die einen sind einfach wie nur ihre Tipps teilen, aber andere sind halt dann auch irgendwie Coachings bieten die an oder aber dann auch irgendwelche Diäten oder irgendwelche Säfte, die sie dann entwickelt haben. Also das ist so ein fließender Übergang von Beratung bis dann wirklich so kommerzielle Sachen, die sie anbieten.
Du hast jetzt gesagt, die geben zum Teil dann auch Tipps. Was ist dir da so begegnet? Was teilen die auf ihrem Profil?
Also es gibt ganz viele Sachen, die mit Ernährung zu tun haben, ist mir aufgefallen. Viele teilen dann irgendwelche Diäten oder Nahrungsmittel, die ihnen gut haben. Und eben Ernährung ist eigentlich auch ein wichtiges Thema in der Onkologie. Das ist die Wissenschaft oder die Disziplin, die sich mit Krebserkrankungen dort befassen. Und vielleicht der andere Teil ist auch noch so ein bisschen, geht eigentlich um das Mentale, so Meditationen oder Energiearbeit oder Atemtherapie, einfach alles, was so ein bisschen ums Besserfühlen sich dreht. Das sind so, ich glaube, so die Hauptströmungen. Und aber dann halt, je nachdem, Ernährung, gibt es dann halt auch so irgendwelche Zusatzstoffe, die empfehlen, die zum Teil ein bisschen dubios sind, wenn man es dann genauer anschaut. Oder beim Mentalen kann es dann auch so ein bisschen ins Esoterische gehen. Das ist einfach so ein bisschen ein fliessender Übergang.
Mhm. Du hast ja mit Expertinnen, unter anderem von der Krebsliga Schweiz, geredet. Was sagen die aus medizinischer Perspektive zu solchen Tipps?
Also vielleicht so mal grundsätzlich zu Gesundheitsinfluencern habe ich sie so ein bisschen gefragt. Und sie sind da nicht dagegen oder sagen nicht, das ist irgendwie alles schlecht, was die sagen. Eigentlich sogar positiv so grundsätzlich, weil Gesundheitsinfluencer viel Betroffene aber genau auf dem Emotionalen können abholen oder eben in dem Vakuum, was sich viel fühlen oder in dem Moment, wo man sich total verloren fühlt, können die einem eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen besser auffangen als jetzt vielleicht eine Ärztin oder ein Arzt, der Krebs nur aus der Theorie kennt und ja, vielleicht gar nicht so viel Zeit hat, wie jetzt also die Gesundheitsinfluencer, die eigentlich 24 Stunden eigentlich verfügbar sind auf ihren Plattformen mit ihren Tipps. Also sie sagen eigentlich von der Krebsliga, das ist eigentlich etwas Positives, auch, dass man sich dann wie nicht als einfach ein Patient fühlt mit Krebs, sondern als vollständiger Mensch, der auch selber etwas machen kann für seine Gesundheit.
Mhm. Man redet ja darum zum Teil auch von sogenannten komplementären Angeboten.
Mhm. Ja, das ist etwas, was wirklich auch die Medizin, also die konventionelle Medizin, man sagt auch viel Schulmedizin, ist so ein bisschen der saloppe Begriff, was man sagt, wo heute eben nicht mehr nur schwarz-weiß macht, aber nicht nur irgendwie Chemo, Bestrahlung, Immuntherapie, einfach die Arten von Therapien für den Krebs zu bekämpfen, sondern ergänzend auch Angebote hat, wo dann zum Beispiel helfen, die Nebenwirkungen von so Therapien zu lindern oder die Lebensqualität zu verbessern oder ja, das Wohlbefinden. Das sind nicht Sachen, die man dort eigentlich ausschließt oder gegeneinander ausspielen, sondern wie integrieren. Darum heisst es eben dann auch komplementäre oder integrative Therapie und nicht alternativ. Alternativ bedeutet ja statt die konventionelle Therapie. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel eben Chemo oder Bestrahlung oder so.
Viele von diesen Gesundheitsinfluencer bewegen sich ja genau in dem Feld, eigentlich von so komplementären Angeboten. Soweit, Dennis, klingt das ja eigentlich mal recht sinnvoll, wenn es für das eine Öffentlichkeit gibt.
Ja, das ist etwas Sinnvolles und auch etwas, was wirklich die konventionelle Medizin auch erkannt hat, eben, dass man das wirklich unterstützend anwenden kann. Das hilft, aber das Gefährliche ist eben, wenn man dann Sachen teilt, die dann aber dubios sind oder es kann nur schon auch etwas vermeintlich Harmloses sein, wie etwas Pflanzliches oder ein Ernährungstipp, der dann aber kontraproduktiv könnte sein, weil es vielleicht Wechselwirkungen kann geben mit einer Chemo oder mit sonstigen Medikamenten zum Beispiel. Das ist einfach die Gefahr, dass man dann das nicht überlegt, irgendeine Diät macht und dann gar nicht merkt, dass man eigentlich etwas macht, was schlecht ist für den Körper. Darum sollte man aber die Sachen immer in Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt machen.
Wo liegt denn da die Grenze so zwischen sinnvollen Beiträgen und eher ein bisschen zweifelhaft? Also wo kippt das?
Das ist aber gar nicht so einfach zu sagen, weil man erkennt nicht so gerade auf Anhieb immer, was ist jetzt vielleicht potenziell gefährlich oder nicht. Ein Ding liegt auch daran, dass zum Teil der Influencer ein DR, also ein Doktor, im Namen haben. Und wenn man es dann genauer anschaut, was sie ja wahrscheinlich die wenigsten machen, dann sieht man dann, dass DR ist eigentlich nur ein Doktor in indischer Musik.
Okay.
Ich habe bei einer habe ich das so gefunden, die dann referiert halt über irgendeine Strahle. In dem Fall war es das. Das sieht man dann halt wie nicht. Und dann nimmt man automatisch an, das ist irgendwie eine Medizinerin. Also es ist wirklich schwierig, wenn man nicht genauer sich mit dem beschäftigt, das herauszufinden. Und dann gibt es halt einfach so Sachen, die wie nicht unbedingt wissenschaftlich belegt sind oder was vielleicht sogar dem widerspricht, wo man so eigentlich so in der Wissenschaft eigentlich so als gesichert anschaut. Zum Beispiel ist von einer Plattform habe ich ein Video gesehen, wo so ein Experte hat empfohlen, man solle auf Sonnencreme verzichten, weil die zu 99% toxisch sind. Man soll gescheiter einfach an den Rand zitten in die Sonne gehen und sich einfach eine natürliche Brüne holen. Und das sei dann ein guter Schutz gegen die Sonnenstrahlen, statt sich irgendwie mit Sonnencreme einschmieren. Und er hat noch explizit Kinder erwähnt, dass eben die umso mehr Probleme haben, mit der Sonnencreme umzugehen. Aber das ist jetzt etwas, was halt komplett eigentlich dem widerspricht, was zum Beispiel eine Krebsliga empfiehlt. Die sagen ja, dass man sich unbedingt schützen soll, wenn man in die Sonne geht. Weil das kann nicht nur ein Sonnenbrand zur Folge haben, sondern auch im schlimmsten Fall Hautkrebs. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wo man dann sagen kann, wenn es wissenschaftlich überhaupt nicht gestützt ist oder wenn Wissenschaftler oder Expertinnen und Experten immer das Gegenteil sagen, kann man vielleicht davon ausgehen, dass man das vielleicht ein bisschen mit Vorsicht sollte geniessen.
Und gibt es noch weitere Beispiele?
Ich habe noch ein anderes Beispiel von einer Frau gesehen, ein Video. Die hat erzählt, sie hatte Brustkrebs und hat sich dann entschieden, mit Meditation gegen den Krebs anzuschaffen. Und die hat gesagt, dass sie innerhalb von 3 Wochen ihre Tumormarker in einen Normalbereich können bringen mit Meditation. Und dann hat sie auch noch erzählt, dass man nicht sofort, wenn man so eine Diagnose hat, sofort soll sich in die ganzen Behandlungen geben oder ins System, wie sie das genannt hat, sondern man hat Zeit, man kann abwarten, man kann auf seine Gefühle hören und schauen, was das mit einem macht und was das auslöst, statt sofort das machen, was die Ärzte empfehlen. Und das sind jetzt beide Sachen, die ich auch mit der Beraterin von der Krebsliga besprochen habe und sie hat gesagt, oder auch mit einer Ärztin, zum Beispiel jetzt abwarten kann unter Umständen dazu führen, dass jetzt ein Krebs sich dann halt so weit entwickelt, dass er dann immer behandelbar ist. Das ist jetzt zum Beispiel eine Gefahr. Und Meditation allein, das ist wissenschaftlich überhaupt nicht belegt, dass das gegen Krebs wirkt. Das kann aber höchstens unterstützend wirken, wenn man Therapie hat, aber sicher nicht als Alleinungsmittel gegen Krebs. Was man natürlich kann sagen oder muss sagen, es kann durchaus sein, dass jemand irgendeine Spontanheilung hat. Das kommt ja ganz, ganz selten vor, dass jemand wie tatsächlich dann die Tumormarker dann positiv sind. Und man weiß aber dann nachher nicht genau, was ist die Ursache war. Und die Person hat jetzt, oder die Frau mit dem Brustkrebs, hat vielleicht jetzt meditiert und das hat dann wäre dann vielleicht ohne Meditation auch so weit gekommen. Das weiß man nicht so genau. Und ihr hat das geholfen. Die ist jetzt vielleicht fest überzeugt, dass das ihr geholfen hat. Kann sein, aber das heisst nicht, dass das für andere gilt. Im Gegenteil, es kann sein, dass man dann aber wirklich auch einen Moment verpasst, wenn man das Gefühl hat, man könne mit dem etwas erreichen oder bekämpfen. Während man eigentlich hat in der Zeit müssen, eine konventionelle Therapie machen.
Dennis, wir haben es in diesem Podcast schon gesagt, grundsätzlich ist ja Selbstwirksamkeit, also selber etwas machen können, nichts Schlechtes. Aber das Ganze hat schon auch eine Kehrseite, oder?
Ja, genau, das hat mir auch die Beraterin von Krebsin, das ist eben der Beratungsdienst von der Krebsliga, erzählt. Sie hat gesagt, so die Schuldfrage, das ist etwas, das extrem schnell oder fast bei allen Betroffenen sehr schnell kommt. Wenn man dann irgendwie in einem YouTube-Video sieht, dass jemand mit Meditation geschafft hat, sich zu heilen oder mit einer Ernährung oder aber Stressbekämpfung, viele sagen dann auch, ja, du musst irgendwie in dich reinhören, der Krebs ist nicht einfach so vom Himmel geflogen, das hat zum Beispiel eben die Brustkrebsbetroffenen, die ich vorher gerade erzählt habe, unter anderem auch gesagt, sie hat so gesagt, aber Krebs ist einfach nicht einfach so. Das hat viel mit einem selber zu tun, wenn man sich hat verhalten zum Beispiel. Und dann geht halt schnell irgendwie das Karussell im Kopf los. Dann denkt man, ja, habe ich jetzt vielleicht, weil ich zu wenig geschlafen habe, weil meine Kinder nie haben durchgeschlafen oder ich habe als Teenie nicht geraucht, darum habe ich jetzt irgendwie Lungenkrebs oder so. Und dann tut man sich halt sehr viel so Gedanken machen, was habe ich falsch gemacht? Ja, wieso tue ich nicht genug gut meditieren? Bei mir funktioniert das nicht mit diesen Tumormarkern. Das ist einfach etwas sehr Belastendes, was noch zusätzlich kommt zu dem Ganzen, zu der ganzen Belastung, die man eh schon hat.
Alles, was du mir jetzt erzählst, das erinnert sehr stark an eine noch nicht so alte Netflix-Serie, nämlich Apple Cider Vinegar. Um was geht es in dieser Serie schon wieder?
Das ist also eine wahre Geschichte. Grob geht es um eine Influencerin, die heißt Belle Gibson. Das ist eine Australierin, die hat war eine Gesundheitsinfluencerin, hatte einen Gehirntumor, hat dann nachher eine App entwickelt, auch im Zusammenhang mit der Ernährung. Nur hat sich dann nachher herausgestellt, dass sie das alles erfunden hat. Sie hat gar nie Krebs gehabt. Also sie hat einfach das vor allem gemacht, weil sie gemerkt hat, ich bekomme sehr viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist auch einer von diesen Reizen, von diesen Influencern. Man hat einfach so schnell so eine Community, man fühlt sich verbunden, man wird sehr schnell bestärkt, aber von anderen Betroffenen. Ich glaube, das ist aber etwas, was positiv ist. Aber jetzt in dem Fall hat das zum Betrug geführt. Also die haben auch mega viel Geld verdient mit ihrer App und mit ihren Tipps und so. Und ganz viele Leute haben ihr dann auch geglaubt und haben ja wie das Gleiche gemacht wie sie, aber mit der Ernährung angeblich gesund geworden. Aber bei ihr war es jetzt so, dass sie gar nie einen Tumor hatte. Darum ist es schwierig, mit der Ernährung etwas gesund zu werden, was man gar nie hatte.
Ist dir das auch begegnet in deiner Recherche? Also Sachen, die an Betrug erinnern?
Nein, also etwas ist jetzt mir nicht begegnet bei meinen Recherchen, aber doch aus der Serie der zweite Fall, der dann auch beschrieben wird, das ist mir doch sehr noch begegnet. Und die Jasmin von Wartburg hat mir auch gesagt, sie sich da sehr fest wiedererkennt. Es geht auch um eine andere junge Frau, das ist auch eine wahre Geschichte. Zwar in der Serie liegt ein anderer Name, aber es ist so eine 22-jährige Australierin, die so ganz einen seltenen Weichteil-Tumor-Diagnose hat bekommen. Das sind so Knubbel oder so, ja, so halbe orange grosse Knubbel auf dem Arm. Und man hat ihr dann empfohlen, den Arm zu amputieren. Aber sie hat dann den Arzt gesehen, sie wollte das nicht. Und sie hat im Internet eben gelesen von so einer Ernährungsmethode, also Krebsdiät heisst das in Anführungszeichen. Und mit dieser Diät können wir sehr gute Erfolge erzielen. Aber die Ärzte haben sie sofort abgewimmelt und gefunden, hey, nein, das ist Gugus, es gibt einfach nur die Amputation und sonst gar nichts. Und die dann nachher sich total von der Schulmedizin oder eben von der konventionellen Medizin abgewendet und hat dann nur noch mit diesen Saft probiert, sich zu behandeln. Und das hat eigentlich wie funktioniert, oder zumindest hat sie da über das geblockt, über ihre Erfolge und hat dann noch irgendeine schwarze Salbe, die euch sehr oft die Runde macht im Bereich Krebs, angewendet. Aber auch vor der tut man Gesundheitsbehörden in der ganzen Welt die von der warnen. Aber sie hat einfach mit der Salbe und mit ganz viel Saft und mit Kaffeeeinläufen hat sie ihren Krebs angeblich besiegt und hat ganz viele Follower gehabt, die dann aber auch zum Teil haben die Therapie abgebrochen. Und das war dann sehr dramatisch, weil also am Schluss ist der Krebs zurückgekommen oder ist vielleicht gar nicht weg gewesen, aber sie ist dann ganz rasch dann gestorben und nicht viel nach ihrer Mama, die auch nach der Methode sich ernährt hat und Brustkrebs hatte und auch sie ist gestorben. Mhm. Und aber die Jasmin von Wartburg hat mir gesagt, sie hat sich da wie wieder erkennt in diesen Freien und diesen Followern, die sich halt wie an jeden Strohhalm klammern und alles ausprobieren und man will ja gesund werden und ja, das ist wie das Traurige, dass man dann vielleicht diesen Influencer folgt und das Gefühl hat, bei mir funktioniert das auch und ich breche jetzt auch meine Chemo ab oder das, was meine Ärzte empfehlen und im schlimmsten Fall ist es dann wie zu spät für die konventionelle Therapie.
Inwiefern ist genau das auch so der Grund, dass doch viele von diesen Accounts sehr populär sind?
Aber ich hatte zum Glück nie selber eine Krebserkrankung gehabt, aber im nahen Umfeld jemand, der eine Diagnose bekommen hat, hat das ein bisschen miterlebt. Man ist dann halt schon wirklich sehr verloren mit der Situation, der Schock und dann die Ärzte sind auch nicht immer alle so sehr empathisch und haben vielleicht auch nicht so unbedingt das Gehör für dann so alternative Sachen oder Sachen, die man im Internet gesehen hat. Der Dr. Google ist, glaube ich, einfach so ein Reizwort, das, glaube ich, ein Arzt vielleicht einem dann abwimmeln. Da fühlt man sich dann halt vielleicht nicht so ernst genommen. Und auf der Plattform findet man dann gleichgesinnte Leute, die genau das Gleiche erlebt haben. Etwas Unterstützendes. Das ist schon so etwas, was ich mir jetzt gut könnte vorstellen, dass ich da euch mich würde informieren und ist ja aber wie nichts Schlechtes in dem Sinn, solange man es einfach immer in Absprache mit den Ärztinnen und Ärzten macht. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch auf diesen Plattformen würde mich informieren und schauen, wie es anderen geht. Und es gibt ja tatsächlich auch viele gute Sachen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach als Unterstützung, dass man eine bessere Lebensqualität hat oder weniger Nebenwirkungen vielleicht hat oder auch psychisch besser mit dem kann umgehen. Ich habe auch noch mit der Ärztin vom Unispital Basel geredet, die auch spezialisiert ist auf Krebs. Und sie hat mir auch gesagt, sie Dinge, das also auch anwenden, also quasi beides kombinieren, das Beste von beiden Welten. Zum Beispiel Akupunktur kann zum Beispiel helfen gegen die Fatigue, die Müdigkeit, die ich vorher gesagt habe. Oder wenn man vielleicht Schlafstörungen oder so etwas hat, können zum Beispiel so Methoden wie Yoga oder Qigong helfen, dass man sich dann wie besser fühlt. Oder auch so pflanzenbasierte Sachen wie Ingwer kann vielleicht gegen die Übelkeit helfen, die man vielleicht durch eine Chemo hat. Es sind einfach so verschiedene Sachen, die man tatsächlich wie kombinieren kann. Und darum ist es vielleicht auch gut, wenn man sich informiert und dann so Sachen vielleicht auch zurückgibt und dort besprechen. Es kann ja sein, beide Seiten lernen ja wie weiter. Man kann ja der Ärztin oder dem Arzt dann sagen, ich habe das gesehen. Und vielleicht auch noch so ein Tipp, den mir Jasmin von Wartburg hat gesagt, wenn man mit einer Onkologin oder einem Onkologen sich nicht wohlfühlt und der einem ständig abklemmt und nichts will wissen von so Sachen, kann man weiter schauen. Es gibt sehr viele gute Ärztinnen und Ärzte, die offen sind für das und das nicht gerade abklemmen, weil das muss ja das Ziel sein, eigentlich die beste Therapie zu haben. Mhm.
Jasmin von Wartburg teilt heute ihre Geschichte selber in den sozialen Medien. Ist sie auch eine Gesundheitsinfluencerin?
Ja, das kann man eigentlich so sagen. Sie hat einen Insta-Account, der heisst Fruchtmunter. Und hat, glaube ich, 126'000 Follower oder sogar noch mehr. Das ist so ein bisschen dazu gekommen, damals, weil ich eben die Therapie hatte, ist er halt psychisch und körperlich nicht so gut gegangen. Sie konnte so knapp Fernsehen schauen. Viel mehr hat die Energie nicht zugelassen. Und sie hat sich auch, glaube ich, ein bisschen ablenken. Ihre Brüder hat aber ihr von dem Instagram erzählt, wo damals etwas Neues von Amerika war. Und sie ist dann relativ schnell so auf Rezept gekommen, weil sie hat immer gerne gekocht. Und hat dann aber, was ihr so schlecht ist gegangen, dann aber gemerkt, dass ihre Ernährung gut tut und Energie gibt und auch so das Gefühl von, ich kann etwas selber machen, so Selbstwirksamkeit. Und hat dann irgendwann gefunden, wieso teile ich eigentlich nicht die Tipps selber? Vielleicht kann ich jemandem helfen mit dem, wo sich dann aber vielleicht auch allein fühlt und Wege sucht, um sich aber besser zu fühlen nach der Akuttherapie. Und das hat sie auch mehrfach betont, sie dort Lead Coach. Sie ist eben inzwischen Ernährungscoach, aber sie legt Wert darauf, erst nach Abschluss von der Akuttherapie und nicht als Alternative.
Danke vielmals, Dennis, für das Gespräch.
Gerne, merci für die Einladung.
Wer noch mehr Hintergründe zu diesem Thema möchte lesen, wir verlinken den passenden Beitrag auch noch im Beschrieb zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Dennis Jeitzinner und die Folge produziert hat Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.